Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, warum gibt es eigentlich christliche Gemeinde, christliche Kirche in der Welt? Was wäre anders, wenn es das nicht gäbe? Was wäre anders in dieser Welt? Fragen wie diese können sich stellen, wenn wir aus dem Fenster schauen. Es gibt eine rabbinische Geschichte dazu. Ein Rabbi, dem man sagte, der Messias sei schon gekommen. Er ging zum Fenster, schaute in die Welt und kam kopfschüttelnd zurück. Wir können diesen Rabbi durchaus auch verstehen. Schauen wir doch aus dem Fenster und sehen das Elend dieser Welt. Gequälte Kinder, getötete Soldaten, und nicht nur die aus den zwei Weltkriegen in Europa, sondern ganz aktuell. Oder Revolutionäre, gefolterte Gefangene, Menschen ohne Hoffnung und Menschen, deren Hoffnungen brutal zerstört wurden. Sehen wir die Krisengebiete, die Kriegsgebiete und die Katastrophen weltweit. Wo ist etwas davon zu sehen, dass der Messias und das Heil auf dieser Erde sein sollen oder jemals gewesen sein sollen? Daran musste ich denken, als ich den Predigttext für heute las. Er steht im Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Ich lese ihn nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Was Paulus hier schreibt, ist quasi die Erläuterung zur Vaterunser-Bitte: Dein Reich komme. Die ganze Schöpfung, nicht nur wir Menschen, auch nicht nur die ganze Natur wartet auf Gottes ewiges und endgültiges Reich. Und sie wartet auf das Offenbarwerden der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Sie wartet auf das Evangelium und sie wartet darauf, dass die Christinnen und Christen dieses Evangelium auch wirklich leben. Gott sei Dank, Paulus sagt es ganz deutlich, wir sind gerettet. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Wir gehören in diese seufzende Schöpfung mit hinein und wissen doch um die Verheißung der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Diese Freiheit ist uns Geschenk. Wir müssen nicht Leistung bringen. Wir dürfen uns beschenken lassen. Gott ist da für uns, er liebt uns, ehe wir etwas dazu sagen können. Und gerade weil er uns so liebt, können wir uns Sorgen machen um unsere Liebe. Und warum es uns auch so schwerfällt, diese Liebe zu erwidern, sie zu leben in dieser Welt. Paulus gebraucht ein Bild, was sehr deutlich macht, auch wenn er es genauso wenig wie ich weiß, wie eine Schwangere in den Wehen seufzt, so seufzt die Schöpfung. Die Kreatur steht bei Luther. Das ist alles Geschaffene. Wie eine Schwangere schreit, Schmerzen und Ängste aushält, so auch die ganze Schöpfung. Sie leidet unter dem, was ist, aber sie resigniert nicht und hört nicht auf zu atmen und zu kämpfen, weil sie weiß, dass da was wartet. Wir warten auf die Geburt der Erlösung aller Kreatur. Aber wir warten nicht untätig. Paulus weiß auch, was Leiden ist. Er hat ja wahrlich genug gelitten um dieses Evangeliums willen. Er hat Folter und Verfolgung ausgehalten. Er hat Spott und Beleidigungen ausgehalten. Und nicht nur von Nichtchristen, sondern auch gerade von seinen Leuten, von Leuten aus der Gemeinde, die ihn angriffen. Aber für ihn war das nicht umsonst, sondern er ist überzeugt davon, dass da, wo Menschen sich taufen lassen, wo Gemeinde wächst, dass da auch das Heil wächst. Da ist Gottes Reich mitten unter uns. Nur muss das auch deutlich werden. Die Menschen sollten das leben, woran sie glauben. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass wir als Kinder Gottes sichtbar werden. Sie sehnt sich danach, dass die christliche Gemeinde nicht nur auf dem Papier existiert, sondern wirklich lebt als Kinder des Lichts. Und dieses Leben zeigt sich nicht nur am Sonntagvormittag im Gottesdienst, sondern bei allen Veranstaltungen, wo sich die christliche Gemeinde trifft. Die armen, ausgepowerten Menschen, die Tagelöhner, die wirklich warten auf das Brot für diesen Tag. Sie warten auf den Tag des Herrn, an dem ihre Tränen abgewischt werden und an dem die Liebe Gottes die Welt vollkommen regieren wird. Sie warten darauf, dass Gemeinde schon so etwas wie einen Vorgeschmack auf diese Zeit anbietet. Die Urchristenheit hat das versucht, indem sie wenigstens dafür sorgte, dass bei einigen Witwen und Armen, dass einige Witwen und Arme in ihren Reihen satt wurden, dass wenigstens einige Sklaven bei ihnen frei waren. Manche wurden sogar freigekauft. Für die Gemeinde des Paulus war das klar. Dort, wo das Evangelium gelebt, das Mahl gefeiert wird, da können die Menschen nicht einfach zur Tagesordnung zurückgehen. Da werden sie weiterhin arbeiten, sich freuen, Kinder bekommen und sterben. Aber das, was um sie herum passiert, wird sie nicht unberührt lassen. Aus dem Glauben heraus kann die Gemeinde Jesu Christi sich weder abfinden mit dem Zustand, noch einfach auf ein Jenseits hoffen, in dem alles besser wird. Seufzen, hoffen auf Gott ist mehr. Wer wirklich leidet, seufzt. Und wer wirklich seufzt, der ist auch engagiert. Gottes Ferne ist kennzeichnend für diese Welt. Wir erleben es auch da, wo Gott gepredigt wird. In Amerika wurde ein ganzer Wahlkampf daran entschieden, welcher der Kandidaten der bessere Christ ist. Aber das Leiden zum Beispiel der Gefolterten in Guantanamo ist davon auch nicht leichter geworden. Bei uns berufen sich Regierungen aller Parteien immer wieder auf Gott. Aber das Leiden und das Miteinander vieler Menschen ist dadurch auch nicht gelindert worden. Die Menschen brauchen das Zeugnis der Kirche und die Kirche sind wir. Und sie brauchen die Gaben des Geistes. Sie brauchen die Menschen, die davon leben, dass Gott sich ihr zuwendet, weil sie sich nicht eigenständig Gott zuwenden können, sondern nur auf seine Zuwendung antworten können. Ich habe eine Geschichte gefunden, die diese Hoffnung in der Bibelstelle beim Römer 8 sehr gut verdeutlichen kann. Habe ich gefunden, die will ich Ihnen gern vorlesen. Ein Zwillingspaar unterhält sich im Mutterleib. Weißt du was, fragt die Schwester ihren Bruder. Ich glaube, es gibt ein Leben nach der Geburt. Was für eine Idee, erwidert der. Warum denn? Ist es doch schön dunkel und warm und wir haben genug zu essen. Das Mädchen gibt nicht nach. Es muss doch mehr als diesen Ort geben. Etwas, wo Licht ist. Und vielleicht werden wir uns frei bewegen und mit dem Mund essen. Aber sie kann ihren Zwillingsbruder nicht überzeugen. Mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Das hier ist alles, was es gibt. Und mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Warum willst du immer noch mehr? Nach längerem Schweigen sagt die Schwester zögernd, weil ich glaube, dass wir eine Mutter haben. Eine Mutter? Entgegnet er spöttisch. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, also gibt es sie auch nicht. Aber manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie doch singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Wieder schweigen beide eine Zeit lang. Schließlich fährt die Schwester fort. Spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig weh. Ja, aber was soll das schon heißen? Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht aufregend sein? Ist das nicht bemerkenswert, die Sehnsucht nach dem Leben, nach der Geburt? Oder wie ich es natürlich übersetzen würde, nach dem Leben, nach dem Tod. Ich finde hier sehr viel Parallelen. Ich bitte Sie, lassen Sie die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod nicht fahren. Jesus wird wiederkommen. Wir haben in der Lesung davon gehört. Wann das sein wird, weiß niemand. Aber ich bin sicher, so wie viele andere Verheißungen der Bibel eingetroffen sind, wird auch das zutreffen. Und ich mache was, was ich sonst nicht mache, aber ich möchte Ihnen den Predigttext nochmal vorlesen, damit wir einfach nochmal nachspüren können und dem Gehörten nachklingen lassen können. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Und so spreche ich Amen. So soll es sein. Und die Gnade Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, regiere unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.